886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen die Schlagzeilen durch, online und im Print, und planen dann ein bisschen über ein paar der Top-Themen des Tages und schauen auch vor allem, was so hinter den Schlagzeilen steckt, also was in den ganzen längeren Artikeln dann alles genau besprochen wird, dass man ein bisschen einen Überblick bekommt. Ist ja die Zeit, die oft in der Früh fällt, die nehmen uns wir für euch. Und da schauen wir zu einer Sache, da dürfte sich Bundeskanzler Karl Nehammer jetzt erst an einem Landesparteitag in der ÖVP in Steiermark wie folgt geäußert haben: Wir sind stärker aus der Corona-Pandemie herausgekommen, als wir hineingegangen sind. Da herrschte große Verwunderung über diesen Sager in, ja, überall eigentlich.
Also ja, das waren verständlich.
Alle überrascht, fast nicht genau. Offenbar dürfte es ihm sehr gut gehen, das ist auch schön. Aber die große Frage ist ja eigentlich: Ist die Pandemie bald vorbei oder überhaupt schon vorbei? Das ist die Überschrift im Standard heute und da gibt es einiges dazu, sich anzuschauen. Ich weiß natürlich so, oh Gott, bitte Pandemie, lasst es mir in Ruhe. Aber eben ist die Frage, kann man schon so weit gehen und sagen, bitte lass mal bleiben, ist alles vorbei? Naja, wie oft die Antwort nicht so einfach, wenn man es dann genau durchliest. Also die WHO hat letzte Woche schon davon gesprochen, dass das Ende der Pandemie bald ins Haus steht. Das ist einmal das eine, was schon gut klingt. Der US-Präsident Joe Biden hat am Wochenende in einem Fernsehinterview gesagt, die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Covid, aber die Pandemie ist vorbei. Muss man dazu sagen, in den USA sterben 400 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion pro Tag im Moment noch. Deswegen sagt er auch, gibt noch ein Problem, Pandemie ist vorbei. Fachleute sagen wiederum gleichzeitig, es gibt halt jede Menge neue Mutationen der Omikron-Variante und die können das Immunsystem so gut umgehen wie keine Variante zuvor. Und dazu kommt der Jahreszeiteneffekt. Also Varianten, die es da jetzt gibt, ich will jetzt gerade die Namen, aber zum Beispiel BJ1 ist eine neue Variante oder BA2752 oder auch Subtyp der BA5-Variante. Also was merkt, es tut sich da sehr viel schon wieder und einige, die sich eben durchgesetzt haben, im Sinne von so durchgesetzt, dass sie den Forschern aufgefallen sind und eine relevante Zahl erreicht haben an einer Verbreitung.
Na, klingt wieder nicht so gut.
Und alle, was dem gemeinsam haben, ist, die alle, wie schon erwähnt, umgehen eben die aufgebaute Immunabwehr sehr, sehr gut, weil inzwischen hat ja fast jeder irgendwie Kontakt mit dem Virus gehabt, entweder Infektionen oder Impfungen.
Oder beides.
Impfungen und Infektion, genau. Und das ist ja das, was immer so quasi der Weg aus einer Pandemie raus ist, wenn einmal eine große Menge oder fast die allergrößte Menge der Bevölkerung Kontakt mit dem Virus hatte, dann kann man langsam sagen, okay, die Immunsysteme haben sich dann irgendwie angepasst und dann kommt man da langsam raus. Und das Ding ist halt, was ein Vorteil in Anführungszeichen ist, es sind bis jetzt noch alles Omikron-Varianten. Das heißt, die schweren Verläufe werden weiterhin eher selten sein. Das ist ja auch gut und wichtig so. Haben wir ja gesehen, jetzt mit Omikron eben weniger Krankenhaus- und Intensivstationen plagt. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Aber zum Beispiel Infektiologe Coleridge sagt da, ja, das ist immer noch der Parameter, den wir uns anschauen. Hospitalisierung, Todesraten, aber es geht halt auch darum, wie viele Leute werden krank. Und wenn die neuen Varianten halt sich sehr gut der Immunabwehr entziehen und auch sehr ansteckend sind, was sie ja immer noch sind, dann gibt es einerseits das beträchtliche Risiko trotzdem, wenn viele krank sind, dass doch einige Long-Covid entwickeln. Das ist kein Spaß, wenn man das einmal hat. Also das gibt es viele Berichte dazu, dass das wirklich sehr lange auch dauern kann und sehr anstrengend ist. Und gleichzeitig, was wir auch gefühlt im letzten Frühjahr erlebt haben, wenn einfach sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig krank sind, ist das halt für die Infrastruktur genauso kritisch wie hohe Spitalzahlen.
Ja.
Also ich glaube, können sich noch die meisten erinnern, wenn dann wirklich auch im eigenen Umfeld hat jeder gesagt, dass mindestens 5 Leute, 6 Leute kenne ich, auch in Betrieben teilweise große Ausfälle, einfach nur nicht, weil irgendwer im Krankenhaus liegt, aber einfach krank ist und nicht gesund genug, um arbeiten zu gehen. Und auch das natürlich, wenn das eben sehr, sehr viele gleichzeitig sind.
Ressourcentechnisch ist das, kann das auch ein Problem sein. Ja.
Klar. Ist halt ein Problem. Und eben, auch der Molekularbiologe Ulrich Elling sagt eben, die neuen Varianten sind wirklich die, die der Immunantwort am stärksten entkommen bisher. Und das kann halt wirklich noch zu einem großen Thema werden. Dazu ist jetzt auch langsam der Aufruf immer stärker, dass eine vierte Impfung, eine Auffrischungsimpfung kommen soll. Unterschiedlich eben, in welchem Impfstatus man sich befindet, wann man es durchgemacht hat und so weiter und so fort. Aber prinzipiell der Aufruf langsam für die vierte Impfung ist dann der, der sich immer weiter durchsetzt. Ganz vorbei dürfte es noch nicht sein, so richtig. Es hat sich halt ein bisschen verschoben, der Fokus und die Problematik.
Es kommt auch darauf an, wie man es definiert, die Pandemie. Also für manche ist es das, wenn man Einschränkungen hat und Sachen zu sind und, keine Ahnung, man nicht alles so machen kann wie sonst. Und wissenschaftlich gesehen ist halt wieder was anderes.
Das natürlich. Ich glaube, also emotional vor allem dieser innere und emotionale Ausnahmezustand, dass man sagt, um Gottes Willen und Pandemie.
Genau,
und
das haben wahrscheinlich die wenigsten.
Das glaube ich auch nicht mehr. Also auch diese Angst gefühlt, merke ich irgendwie nichts mehr im privaten Umfeld, dass man einfach sagt, wie sagen wir noch vor einem Jahr war oder vor eineinhalb Jahren, das versucht hat, sich nur mit Fäusten, also jetzt nicht, dass man sich in die Pappen haut, aber mit Fäusteln zu grüßen oder mit Ellbogen grüßen oder was auch immer.
Ja,
und
das meinst du,
diese
ja.
Geschichten alles, ja, und nein, nicht
ständig testen, wenn man irgendwie trinkt.
Zu viele Leute in einem
ja,
Raum und was
schon,
auch immer. Das ist, glaube ich, weg. Also die emotionale Gefahrenlage der Pandemie ist nicht mehr so vorhanden. Das sieht man auch, wenn man auf die aktuellen Videos vom Oktoberfest zum Beispiel schaut. Also,
ja,
da
ist scheint es nicht gegeben zu haben.
Vorbei. Aber dennoch, der Herbst kommt, Jahreszeiteneffekt und eben natürlich Varianten. Also auf einige Ausfälle werden wir uns, glaube ich, zumindest betriebswirtschaftlich einstellen müssen. Die werden uns nicht erspart bleiben. Kinga. Ganz anderes Thema, aber auch wichtig, Corona-technisch nicht sehr viel getan hat sich da, aber bildungstechnisch zumindest.
Genau, letzte Woche, glaube ich, haben wir darüber geredet. Da wurden ja neue Pläne vorgestellt für das kommende Schuljahr 2023/24. Da sollen ja unter anderem Erneuerungen kommen, was Klassenräume und Schulgebäude und Ausstattung betrifft. Ein paar konkrete Beispiele waren so mehr Glaswände in den Gängen oder generell der Bau von Schulgebäuden, dass eben nicht mehr so viele Stöcke nach oben gebaut werden sollen, sondern die Schulgebäude eher eben und dafür großflächiger, damit Schüler näher an der Natur sind quasi. Und außerdem sollen ja eben auch neue Lehrpläne kommen, um eben diesen klassischen Frontalunterricht, den wir bis jetzt hatten, zu reformieren, passend eben auch zur neuen Architektur. Allerdings kommt da jetzt viel Kritik von Lehrerinnenseite. Eh klar, das war jetzt mal ein Entwurf und dann hat sich die Lehrerinnengewerkschaft oder Lehrervertreter jetzt eben mal angeschaut. Und scheinen da nicht so zufrieden zu sein. Der Standard schreibt da zum Beispiel Lehrpläne, Doppelpunkt, für Lehrervertreter teils unleserlich und nicht umsetzbar. Bei unleserlich habe ich jetzt zuerst gedacht, den hat wer mit der Hand geschrieben und das kann man keiner lesen. Nein, es geht einfach darum, wie kompliziert stellenweise die Sätze geschrieben sind und halt so richtige Schachtelsätze, dass sich nicht einmal die Lehrer und Lehrerinnen was darunter vorstellen können, was halt schlecht ist für einen Plan. Pflichtschullehrer vermissen vor allem den Praxisbezug, was halt auch irritierend ist, denn genau darum hätte es ja auch gehen sollen. Also genau das hätte ja was sein sollen, dass mit diesem neuen Schema nach dem Frontalunterricht hätte reformiert werden sollen und dann fehlt erst recht der Praxisbezug in diesen Lehrplänen. Angeblich waren pro Unterrichtsfach mindestens 10 Fachpraktikerinnen oder Praktiker an den Inhalten dabei, also die da mitgearbeitet haben an den Plänen. Offensichtlich haben die sich nicht wirklich viel durchsetzen können, weil ja, viel merkt man davon nicht, von einem Praxisbezug. Eben die Formulierungen seien teilweise unleserlich und unverständlich formuliert. Und außerdem gibt es dann auch noch so Sätze, die die Vertreter besonders ärgern, wie, also Zitat, Lehrerinnen und Lehrer verstehen es als ihre Aufgabe, Schülerinnen und Schüler individuell wahrzunehmen und zu fördern und zu vermeiden und vermeiden stereotypische Zu- und Festschreibungen. So, und dann ist halt das Argument, es ist halt sehr schwer umsetzbar, teilweise mit Klassen mit 30 Schülerinnen, natürlich unterschiedlicher Herkunft, natürlich unterschiedlicher Sprachen. Und ja, das ist halt einfach dann schwer umzusetzen, auf jeden individuell einzugehen. Das heißt, da sollte man eher mal dort ansetzen, wie man halt die Klassen aufteilt, ja, und Schülerinnenanzahl. AHS-Lehrerinnen meinen, dass das eigentlich unmöglich ist, bis zum nächsten Schuljahr das umzusetzen. Also es kann sich eigentlich nicht ausgehen. Erstens einmal muss man dann noch unendlich viel überarbeiten und zweitens müssen ja auch neue Schulbücher dann erst einmal erstellt und produziert werden. Ja, also wie immer, Österreich vielleicht ein Spürchen spät dran. Ist man auch jetzt erst im Lesen gekommen, so okay, das soll nächstes Jahr gelten, aber dann müssen ja auch dementsprechend Bücher und so erstellt werden. Also geht sich nicht ganz aus.
Dass der Lehrermangel natürlich eklatant ist und extrem akut auch vor allem, das ist eh kein neues Thema, das wissen wir ja, dass da extrem viele Lehrkräfte fehlen, gibt es auch immer viele Diskussionen, wie kann man das Anreizsystem schaffen, Gehälter höher und so weiter und so fort. Sprich nämlich auf die hohen Schülerzahlen pro Klasse ist das eine. Das andere, da muss ich auch sagen, fehlt mir wirklich der Einblick, genau die Expertise in den Alltag, das kann ich gar nicht genau beurteilen. Aber was ich generell kenne, glaube ich, vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Umfeld am Betrieb und gerade in Österreich ist einmal ein Grundzugang einer Österreicherin, eines Österreichers ist, wenn was anders gemacht werden soll, als es die letzten 40 Jahre gemacht worden ist, wird schnell einmal gesagt, das kann ja gar nicht gehen. Und dann wird geschaut, was für Gründe man findet, warum das alles nicht umsetzbar und möglich ist. Ich habe das Gefühl, vielleicht nicht in Österreich, aber generell, der Mensch ist schon eher so mit, das haben wir immer schon so gemacht, na was, jetzt alles anders? Na, wieso
geht das gar nicht.
Kann gar nicht gehen. Ja. Das ist jetzt anders, jetzt muss ich mit dem Ding. Also man muss auch sagen, natürlich diese eingefahrenen Konzepte, die es da gibt. Da vorne an der Tafel stehe ich, Overhead-Projektor, und da lässt man mal Seiten 12 bis 14 und dann redet man was. Das sind halt Dinge, die kennt man einfach so, auch wenn man es dann als selber als Alltag hat, als arbeitender Lehrer, Lehrerin. Und dann ist einfach spontan zu sagen, okay, ganz andere Zugänge, das soll offener gestaltet werden, komplett anderer Weg, den Schülerinnen und Schülern das beizubringen. Ja, natürlich ist das eine Herausforderung, im ersten Augenblick auch sicher überfordernd, vielleicht auch sich fehlt die Zeit, sich überhaupt auf das vorzubereiten, klar, weil einfach so viel Dauerbetrieb herrscht und ist. Ich möchte gar nicht einmal unterstellen, dass das absichtlich ist, sondern einfach, das ist halt, glaube ich, eine menschliche Geschichte, dass man mal sagt, na was, alles anders, na, wie, woher, geht gar nicht. Ja. Schwierig, aber ich sage auch dazu, ich kann es gar nicht beurteilen, ich sage nur, das ist etwas, was ich selber aus dem Alltag her kenne, dass wenn Dinge plötzlich anders gemacht werden sollen, ist gerade in Österreich, glaube ich, die Reaktion, kann nicht funktionieren. Ja, haben wir immer schon gemacht, jetzt alles anders, wie stellen Sie sich das vor? Kenne ich zumindest.
Auf der anderen Seite, und das kennen auch sicher viele, wenn dann jemand ein Konzept schreibt, der vielleicht gar nicht in dem Alltag involviert ist, eines Lehrers oder einer Lehrerin, stellt der sich das vielleicht auch einfacher vor, als es dann wirklich
auch
umzusetzen
richtig.
Ist.
Absolut, komplett richtig, wobei ich sage, da waren ja Praktiker und Praktikerinnen dabei, aber stimmt schon, oft kommt dann jemand mit der Theorie daher und sagt, also theoretisch, wenn man einen
so.
Satz pro Stunde an Schüler wendet, dann müsste man mit 29 ja in einer halben Stunde fertig sein. Also ja, natürlich ist das auch ein Punkt. Aber wie gesagt, spannend, was sie da tut. Prinzipiell wird halt daran gearbeitet und gefeilt. Das ist ja schon mal ein gutes
das ist schon mal gut,
Symbol
auf jeden Fall.
Und gut und wichtig. So.
Jawohl.
Noch eine interessante Meldung zum Schluss, eine kleine, respektive eine große eigentlich. Und zwar Wino FAT schreibt da, Riesenzeh sorgt für Verwunderung. Ein großer Zechen.
Ja, ein großer pinker Zechen.
Ja, steht im Rudolf-Bedner-Park in der Leopoldstadt in Wien. Und das ist ein Kunstprojekt. Wer hätte es anders vermutet? Künstler Leopold Kessler hat das dort hingestellt, so ein Zeichen. Und von diesem großen Zehen wächst der Nagel. Täglich um 2 Zentimeter. Und die Idee ist, die Anrainerinnen und Anrainer sollen diesen Nagel schneiden. Und sollen den pflegen.
Das wird anscheinend auch getan.
Ja, ja.
Denn also, der ist immer wieder ein bisschen abgesägt, ja, abgestutzt worden.
Da ist eine Platte drinnen, die wird automatisch irgendwie rausgeschoben
genau.
Halt und wächst ein bisschen alle Tage und soll dann geschnitten werden.
Ja,
viel Sinn.
Die Frage ist, wofür?
Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Wird auch nicht näher erklärt, zumindest in dem Artikel nicht, was genau jetzt die Idee war. Ich meine, ich kann mir vorstellen, irgendwie so ein Experiment, Gemeinschaft, sich darum kümmern. Mhm. Weiß jetzt nicht, ob da ein riesengroßer Zechen das Beste wäre. Ich hätte jetzt gesagt, wenn man da einen gemeinsamen Garten anlegt.
Ein Beet oder ein Gemüsebeet oder ich weiß
irgendwas,
nicht.
Irgendwas Sinnvolles, ein bisschen was aufgrünt und schaut, dass sich darum die Anrainer kümmern müssen.
Ja.
Hätte ich jetzt persönlich vielleicht, aber das wäre mein Zugang. So steht halt jetzt in diesem Park ein riesengroßer Zechen um und um.
Der Künstler sieht ihn auch als Treffpunkt. Man verabredet sich beim Zeh, hat er gesagt.
Also, ja. Um es realistischer zu gestalten, der dir einfach ein großes Kastel davor stellen, dann ist es etwas, das man aus dem Alltag kennt. Zeitungscheck, wie immer alle Folgen nachzuhören, online auf radio886.at.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!